Lieber Herr Drobnitzer, schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Drobnitzer, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Funker-Hobby gekommen?
Ja, ich habe mich immer schon für das Hobby interessiert, weil es die Möglichkeit bot, früher jedenfalls über weite Entfernung mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und dann wurde mir das Ganze erleichtert durch meine Ausbildung zum Funker beim Bund. Und nachdem ich dort die Funkerprüfung bestanden hatte, habe ich dann kurz vor dem Ausscheiden auch die Amateurfunkprüfung bei der Deutschen Bundespost abgelegt in Telegrafie, Gesetzeskunde und Technik und habe dann meine deutsche Amateurfunklizenz bekommen.
Mhm. Ja, heute hat man das ja mit dem Internet auch ganz schön einfach mit dem Surfen, aber damals gab es das alles noch nicht.
Ne? Damals gab es das alles nicht und man musste auch seinerzeit, auch heute noch eigentlich, aber das ist im Augenblick im Disput, ob es noch nötig ist, Morsezeichen beherrschen.
Mhm.
Und zwar in der Geschwindigkeit beim Bund von 80 und bei der Deutschen Bundespost bei der Amateurfunkprüfung 60 Zeichen pro Minute.
Mhm.
Und zu meiner Zeit, als ich anfing mit dem Amateurfunk 1960, habe ich fast alles auch heute noch in Telegrafie abgewickelt.
Mhm. Ja, also das sagt mir also alles sehr wenig, weil ich da gar keine Ahnung habe. Sie haben aber vorhin was erzählt von Q-Gruppierungen. Also vielleicht erzählen Sie mal eben, was das ist.
Ja, also wenn man jedes Wort voll ausgeben würde beim Amateurfunk, überhaupt beim Funk, in Telegrafie, dann würde das zeitlich zu viel beanspruchen. Deswegen hat man ständige Floskeln abgekürzt und sogenannte Q-Gruppen gemacht. Da ist zum Beispiel QSA mit Fragezeichen versehen, wie laut bin ich bei Ihnen? Und man gibt dann zurück QSA 5, weil 5 die größte Lautstärke ist. Und so gibt es also sehr viele Floskeln, die mit Q-Gruppen abgekürzt werden. Und es gibt auch noch andere Abkürzungen für Wörter, die oft im Text vorkommen.
Mhm. Was haben Sie eigentlich beruflich gemacht?
Ich bin nach dem Ausschreiben beim Bund tätig gewesen bis zu meiner Pensionierung im Bundesministerium, im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern.
Mhm. Und wie lange sind Sie jetzt schon pensioniert?
Seit Oktober 1999.
Mhm. Ja, da könnte man ja vielleicht nochmal ein andermal drüber reden, wie das so ist, wenn man dann von der Berufstätigkeit in die Pensionierung kommt. Ist bestimmt auch nicht so einfach.
Nein, das kann ich Ihnen bestätigen.
Na, dann machen wir nochmal eine Sendung drüber. Jetzt kommen wir aber zu dem zweiten Hobby von Ihnen, und zwar zum Reisen und Segeln. Wann haben Sie denn mit dem Reisen und Segeln begonnen?
Das war 1980. Mhm. Da wurde ich von zwei Kölner Funkamateuren angerufen und gefragt, ob ich Interesse hätte, eine Expedition zur Insel Glorieuse, die ist unter französischer Verwaltung von Réunion aus und liegt im Indischen Ozean, zu fahren.
Mhm.
Und ich habe nach kurzer Überlegung, Sekundentakt, gesagt, ja, ich fahre mit.
Mhm. Danke. Ja, Herr Drobnitzer, also Sie haben dann 1980 eine Nachfrage bekommen, ob Sie zu der Insel Glorieuse fahren wollen. Wo liegt die denn überhaupt?
Die liegt im Indischen Ozean und wird verwaltet von Réunion aus, also sie gehört zu Frankreich.
Mhm.
Das ist eine ganz kleine, unbedeutende Insel. Eigentlich sind es zwei, die andere heißt Ulysse. Aber man kann bequem in einer Viertelstunde drumherum gehen.
Mhm. Und Sie haben erzählt, dass auf dieser Insel eine meteorologische Station ist, ne?
Ja, es gibt dort eine meteorologische Station, die ständig besetzt ist mit einem Meteorologen, einem Gendarm und einem Koch oder Faktotum.
Mhm.
Ein Mann für alle Fälle, der auch die Aggregate wartet und so weiter.
Was macht er?
Aggregate wachten. Die müssen ja ihren Strom selbst herstellen.
Mhm.
Aber ich glaube, in jüngster Zeit ist das alles automatisiert worden und es finden dort nur noch regelmäßige Wartungsbesuche statt.
Mhm. Und Sie haben mir doch erzählt, dass die Funkamateure so Inseln sammeln, oder wie geht das?
Ja, es gibt also so ungefähr derzeit 350 Länder zu sammeln, zu denen man Verbindung aufnehmen kann. Das sind aber nicht alles politische Länder, sondern auch dazu gehören Gebiete sowie Inseln, die 500 Kilometer vom Mutterland wegliegen.
Mhm.
So hat zum Beispiel Norwegen Inseln, die liegen im Südpolbereich. Die zählen dann alle als eigene Länder.
Mhm.
Und Amateurfunker haben das Bestreben, natürlich möglichst alle Länder, die es derzeit gibt, was von Amateurfunkverbänden festgelegt worden ist, zu erreichen.
Mhm. Und dann kriegen die da irgendwie so einen Nachweis, oder?
Ja, dann kommen sie in die Honor-Roll und das wird dann veröffentlicht in unserer Fachpresse und dann kann jeder sich selbst bewundern oder bewundern lassen.
Das ist immer ganz wichtig, das haben wir ja alle ganz gerne. Wie heißt denn so diese, können Sie mal so eine Zeitung nennen von den Funkamateuren? Oder gibt es da so Zeitschriften oder sowas, die man da beziehen kann?
Ja, es gibt die Verbandszeitung, das ist die CQDL.
Mhm.
CQDL heißt, ist auch wieder eine Funkeabkürzung, an alle in Deutschland.
Ah ja.
Und dann gibt es die ehemalige DDR-Zeitung, der Funkamateur.
Mhm.
Ein Teil der ehemaligen Angestellten dort in der Redaktion haben das von der Treuhand übernommen, in eigener Regie, und führen also die Zeitung jetzt natürlich auch demokratisiert weiter.
Mhm.
Und ich habe sie auch am Abonnement. Das ist eine sehr gute Zeitung.
Mhm.
Und dann haben wir noch einige andere Blätter und kann nicht alles aufzählen, ja.
Nee. Und wie ging das dann damals weiter? Sie haben also diese Insel Gloriös angeflogen, glaube ich, ne?
Ja, es gibt dort einen kleinen Airstrip und wir sind dann von Mayotte, das ist auch eine französische Besitzung, die Franzosen haben übrigens noch sehr viel, das ist eine große Kolonialmacht, das wissen nur wenige, und von Mayotte aus mit einer zweimotorigen Maschine rübergeflogen und haben dort eine Woche Funkamateurbetrieb gemacht, sodass die ganze Welt, alle Funkamateure aus der ganzen Welt uns beziehungsweise diese Insel erreichen konnten. Sie hatten damit wieder ein Land mehr.
Ja, ja. Mhm. Ja, und dann kam das große Abenteuer.
Ja, da hatte ich Blut geleckt und die nächste Expedition habe ich dann selber ausgerichtet, zur Juana Nova. Das ist auch eine französische Insel, die liegt im Channel von Mosambik.
Ja.
Und ist hat etwa die gleiche Größe wie Glorioso oder Glorieuse.
Mhm.
Und ist ebenfalls mit einer meteorologischen Station versehen.
Mhm.
Auch etwa wieder so besatzungsmäßig 3 oder 4 Mann.
Mhm.
Und dann habe ich das also kontinuierlich weiter fortgeführt.
Mhm.
Dort sind wir mit einem Segelboot gewesen. Anschließend nochmal nach Glorioso. Und in den folgenden Jahren habe ich dann sehr viele Aktivitäten durchgeführt in Afrika.
Mhm.
In verschiedenen Ländern. Es ist dort meistens, in den allermeisten Fällen irre schwer, eine Amateurfunklizenz für dieses Land zu bekommen.
Und woran liegt das?
Sie sind Diktatoren. Amateurfunker stehen leicht immer im Verdacht, gleich Spione zu sein oder eine Revolution herbeizuführen unten.
Mhm.
Und ist also nicht so sehr gerne gesehen. Und da muss man schon allerlei Geschick und aufwenden und sich was einfallen lassen, um dann doch mal an die begehrte Lizenz zu kommen. Und so ist es mir ein paar Mal gelungen, zum Beispiel in Guinea nach 20 Jahren mal wieder Amateurfunkbetrieb durchzuführen, weil ich den Herrn Sékou Touré, der damaligen Präsident, angeschrieben habe, ganz persönlich. Und er hat mir zurückgeschrieben, dass er dafür sorgt, dass ich eine Lizenz bekomme.
Das ist ja toll. Herr Drobnitzer, ich habe Sie auch als Autor angekündigt. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt, am 10. Tage werdet ihr gerettet werden. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was zu dem Buch, auch wo man es beziehen kann und worum es da geht.
Ja, beziehen kann man es im Tollberger Verlag, Postfach 73, in 10122 Berlin-Mitte. Also Tollberger Verlag, Postfach 73, 10122 Berlin-Mitte.
Das kostet 15 Mark, ne?
Es kostet 15 Mark, ja. Das Buch beschäftigt sich auch mit einer Expedition, die wir durchgeführt haben, die aber keinen sehr glücklichen Ausgang genommen hat. Das war im Jahre 1983. Da ist der Kölner Giro Band, Architekt und ich, beide Amateurfunker, zusammengekommen und haben uns überlegt, wo noch ein Engpass sein könnte für Amateurfunker, welches Land noch sehr hoch oben auf der Hitliste steht.
Mhm.
Und wir sind der Überzeugung gewesen, wir sollten einmal nach Spratly fahren, auch mit einem Boot, und eine der vielen Inseln zu aktivieren. Und wir haben uns, weil wir wussten, dass die größeren Inseln alle besetzt sind von verschiedenen Nationen, und zwar meistens mit Garnisonen, haben wir uns eine kleine Sandbank ausgesucht, die höchstens so groß war, um zwei Zelte aufnehmen zu können. Und da konnten wir also sicher sein, dass sich keine Militärs dort aufhielten und diese Insel auch eigentlich nicht beansprucht wird. Das war die Bark Canada im südchinesischen Meer. Ist noch ein dritter Kölner Funkamateur dazugekommen, der Dieter Müller, Juwelier in Köln-Kalk, und ein Frankfurter, der Norbert Willand. Und wir vier Funkamateure sind nach Singapur geflogen. Wir hatten dort einen Katamaran geschartert, dessen Kapitän Deutscher war. Und zwar hatte sogar Patent auf großer Fahrt. Und seine Lebensgefährtin war eine Chinesin, die Jenny To. Und sind ziemlich vergnügt in See gestochen, hatten Benzinvorräte mitgenommen, die oben auf Deck gelagert waren, weil wir unseren eigenen Strom herstellen mussten. Und wir hatten allerdings ständig Gegenwind, der uns von Osten entgegenblies. Und wir waren schon 5 Tage unterwegs und immer noch nicht am Ziel. Eigentlich war kalkuliert, dass wir nach 5 Tagen dort sein sollten. Und auf der Fahrt zur Bar Kanada kamen wir an einer anderen Insel, am Boyna Cay, vorbei. Und der Kapitän wollte sich das ein bisschen näher ansehen, sind ungefähr 1,5 Kilometer dran vorbeigesegelt. Und als wir halb umrundet waren, stellten wir fest, dass auf einmal grüne Männchen aus Erdlöchern kamen und eine Geschütz auf uns richteten.
Herr Drobnitzer, wie war das? Sie kamen also zu der Insel und wie hieß sie jetzt?
Am Boyna Cay.
Am Boyna Cay, und da haben Sie auf einmal grüne Männchen gesehen. Und wie ging es dann weiter?
Ja, es war so olivgrün angezogen, alle kleinerer Statur, und brachten ein Geschütz in Stellung, und der erste Schuss ging auch dann los.
Mhm.
Der lag noch vor dem Bug und wir haben sofort das Ruder rumgerissen, Vollgas gegeben, um das weiter zu suchen. Aber der zweite Schuss folgte gleich danach und die Splitter, es handelte sich um die geächteten Schrapnellgeschosse, die also bei jeder Berührung mit einem Gegenstand in 1000 Splitter zerreißen. Diese Splitter schlugen schon ein in den Schiffskörper und die dritte Salve lag genau auf dem Schiff, und zwar an der Stelle, wo die Benzinkanister standen. Dort befand sich auch Dieter Müller, und wir haben ihn seit der Zeit nicht mehr gesehen. Was eigentlich passiert ist, kann keiner genau sagen. Vermutlich ist aber von der Granate und von der Stichflamme des Benzins gleich zerrissen worden oder vom Bord geschleudert worden. Bei diesem Schuss bekam der Kapitän ein faustgroßes Loch in der Brust. Man konnte die blanke Rippe sehen.
Mein Gott.
Und blutete aus Nase und Mund. Während Gero Band am Funkgerät stand und einen SOS-Spruch absetzte, der auch von einem amerikanischen Soldaten auf Clark Air Base auf den Philippinen bestätigt wurde. Und wir sind dann alle in den Salon gedrängt und haben die Türe verschlossen und waren vorerst vor dieser Feuerwalze, die sich auf dem Deck durch das Auslassen von Benzin breit machte, in Sicherheit gewesen. Aber wir mussten ja auch dort irgendwie wieder raus. Eigentlich saßen wir genau betrachtet in einer Mausefalle, denn die Oberlichter waren normalerweise zu, immer während der ganzen Fahrt. Und die sind von außen mit einem Drehverschluss zugemacht. Also man konnte sie eigentlich nur von außen bedienen. aber wie durch ein Wunder war ein Oberlicht geöffnet. Wir haben uns später gefragt, wer hat das gemacht. Keiner hatte eine Erklärung. Also von uns hatte keiner dieses Oberlicht geöffnet, aber es war Tatsache, es war offen und für uns als Ausgang zu benutzen. Wir haben uns dann einzeln alle oben raufgehangelt und sind auf das Vorderschiff gegangen, wo es noch nicht brannte. In der Zwischenzeit sind auch die Gasflaschen für den Küchenherd hochgegangen, weil sich das Ventil auslöste durch die große Hitze und die Stichflamme war mindestens so hoch wie der Mast.
Und wie hoch ist so ein Mast?
Der Mast ist so seine 10 Meter hoch gewesen.
Boah.
Und Gero Band sagte in diesem Augenblick, ich kann nicht schwimmen. Daraufhin habe ich dann einige leer gefahrene Dieselkanister aneinander gebunden mit einem Tau. Habe dabei selbst einen Granatsplitter abgekommen, durch den Arm regelrecht gesäbelt, durch ein Stück Knochen noch mitgenommen und hinten wieder ausgetreten. Und durch diese große Hitze konnten wir uns auf dem Boot nicht mehr halten und haben uns dann entschlossen, ins Wasser zu springen. Vorher habe ich aber noch einen Kanister mit Süßwasser, etwa 20 bis 30 Liter ins Wasser geworfen. Dann sind wir alle ins Wasser gesprungen und haben uns an dieser Kette, Tankkette, festgehalten.
Danke. Herr Drobnitzer, das war 1983, ne? Also es war nicht im Krieg. Also wir hören hier wilde Storys, es war nicht im Krieg.
Nein, nein, es war nicht im Krieg. Das war also in dieser Region herrschte eigentlich Frieden. Der Vietnamkrieg war auch vorbei. Und ansonsten hat es in dieser Gegend keine Kriege gegeben zu dieser Zeit. Das war also, wenn man so will, mitten im Frieden.
Ja, und Sie haben doch dann erzählt, später haben Sie doch dann nach der Rettung sich auch mit dem Auswärtigen Amt da in Verbindung gesetzt, oder mit wem war das nochmal?
Ja, wir hatten also schon von Anfang an den Verdacht, dass es Vietnamesen sein könnten, weil die eigentlich für diese, durch Berichte von Kap Anamur und von anderen Flüchtlingen bekannt war, dass sie eben auf alles schießen, was sich bewegt. Und da haben wir gesagt, im Prinzip können es nur Vietnamesen gewesen sein. Und die Bundesregierung hat eine Protestnote geschickt an Vietnam. Und zwei Tage später kam dann über DPA-Ticker und andere, dass sie den Tatbestand zugaben, dass also zu diesem bestimmten Tag, zu der bestimmten Zeit, sich ein Segelboot genähert habe, man habe einen Warnschuss abgegeben, das stimmt bis dahin alles. Dann habe das Segelboot abgedreht, das stimmt auch noch. Und was dann passiert sei, das wisse man nicht.
Ja.
Und das ist dann eben die große Lüge gewesen.
Ja. Ja, um aber jetzt nochmal auf das Ereignis zurückzukommen, also Sie sind dann alle ins Wasser gesprungen?
Ja, und hingen dann unten und waren uns dessen bewusst, dass wir nicht zur Insel schwimmen konnten. Dort waren wir nicht willkommen, da hätte man uns abgeschossen, einzeln.
Sie haben auch auf Sie im Wasser noch gezählt.
Das Boot lag unter ständigem Beschuss und wir hingen ja am Boot, am Bootsrand. Und eigentlich ging da meine Überlegung schon so weit, dass ich dachte, wie lange kann man sich hier noch festklammern an diesen Tonnen und lässt dann vor Müdigkeit oder Erschöpfung los und gleitet nach unten. Es wird da so ungefähr an dieser Stelle so 20, 30 Meter tief gewesen sein.
Ja, und Haie gab es da in dem Bericht?
Haie gibt es grundsätzlich in allen warmen Gewässern.
Ja.
Und da musste man auch mit rechnen. Aber da haben wir, muss ich ehrlich sagen, in diesem Augenblick gar nicht dran gedacht. Und als wir ratlos 15 Minuten etwa dort hingen, fiel auf einmal das Rettungsboot, was hinten, wo der große Flammenherd war, runter. Und zwar waren die Kunststoffleinen waren durch diese große Hitze durchgeschmort. Das war also praktisch nach dieser Öffnung der Luke das zweite Wunder. Die Frau des Kapitäns ist hingeschwommen, hat das Boot besetzt und dann zu uns hingerudert. Wir haben uns alle reingelegt und Gott sei Dank war der Wind ablandig, also trieb uns vom Land weg. Und die See war so aufgewühlt, dass die Schrapnellgeschosse immer an den Wellenkämmen zerbarsten und wir wirklich mit heiler Haut davongekommen sind, bis die Dunkelheit einsetzte. Dann hörte auch der Beschuss auf, dann sahen sie uns nicht mehr. Und am nächsten Tag waren wir dann allein.
Herr Drobnitzer, in der ersten Nacht hatten Sie ein zentrales Ereignis, das Ihr ganzes Leben verändert hat. Vielleicht erzählen Sie mal darüber.
Ja, in der ersten Nacht gegen Morgen, so zwischen 4:30 und 5:00, bildete sich ein ganz dichter Nebel. Der war so dicht, dass man von der einen vom einen Bootsende nicht zum anderen sehen konnte. Und es war immerhin nur ein kleines Ruderboot mit 2 Sitzbänken. Alle anderen schliefen oder dösten vor sich hin. Ich war wach und aus diesem Nebel heraus kam auf Deutsch eine männliche Stimme, kräftige Stimme: Am 10. Tag werdet ihr gerettet. Und ich wusste wirklich nichts damit anzufangen, denn wir hatten ja den SOS-Spruch abgesetzt und hatten eigentlich Hoffnung auf Rettung, und zwar am nächsten Tag gleich. Aber im Laufe der Reise zeigte es sich eben, dass es keine Hoffnung gab, durch Flugzeuge gerettet zu werden. Denn so nach 2 oder spätestens 3 Tagen wird so eine Suche erfahrungsgemäß abgebrochen. Und da waren wir uns alle ziemlich darüber im Klaren, dass wir da nicht auf Hilfe rechnen konnten und haben uns dann unsere Chancen ausgerechnet und hielten sie also für ziemlich schwach. Und am 6. Tag kam das erste Schiff in Sicht. Nachts zog ungefähr im Abstand von 100 bis 150 Metern an uns vorbei, hell erleuchtet, aber wir konnten uns ja nicht bemerkbar machen, weil wir keine Leuchtmunition mit hatten. Und trotzdem war es für uns was Besonderes, diese Dieselluft, die dieser Dampfer hinterließ, zu schnuppern. Das waren Gerüche, die uns mit der Zivilisation verbanden, so irrsinnig wie das klingt.
Ja.
Am 9. Tag ist dann Gero Band gestorben, verdurstet. Und beim nächsten machen sich also auch schon, beim Norbert Willand aus Frankfurt, machen sich auch schon ähnliche Symptome bemerkbar. Und dann kam der 10. Tag und wir hatten dann in den letzten Tagen die ganze Hoffnung darauf gesetzt, auf den 10. Tag. Der Kapitän sagte, schön wäre es, wenn es stimmt.
Mhm.
Und wir haben in den letzten Tagen auch sehr viel gebetet, am letzten Tag fast nur noch. Aber die Schiffe zogen an uns vorbei, nichts mehr. Und die Sonne ging unter, es kam noch ein Schiff und ziemlich dicht an uns vorbei. Ich stieg auf die Ruderbank, die Frau des Kapitäns umklammerte in solchen Fällen meine Beine unten, damit man nicht von der Bank fiel durch den Wellengang.
Ja.
Und wir hatten noch ein Ruder und ich hatte ein gelbes Hemd dran gebunden und habe damit gewunken. Aber das Schiff fuhr weiter. Dann war uns klar, an diesem Tage würde nichts mehr kommen. Wir haben kein Schiff mehr gesehen. Im Dunkeln hatten wir sowieso keine Chance. Wegen fehlender Leuchtspurmunition oder ähnlichen Dingen. Und dann haben wir gesagt, das Beste ist, wir legen uns einfach hin und schlafen jetzt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich mit Gott gehadert. So nach dem Motto, was bist du für ein komischer Gott? Versprechungen machen, nichts einhalten. Auf dich kann man auch nicht bauen. Und dann guckte ich nochmal über den Rand und sah ein Schiff in einer ganz anderen Position liegen als die üblichen Schiffe, wie sie so fuhren, von Nord nach Süd. Stand parallel zu uns, aber im größeren Abstand. Ich weckte den Kapitän, und der auch schon nicht mehr ganz gut drauf war. Und er sagte aufgrund seiner Erfahrung, das Schiff steht, es macht keine Bugwelle. Und dann bewegte sich das Schiff langsam auf uns zu, zog 3 Kreise, und im 3. Kreis hat es uns eingekreist und gesehen. Und es war ein bisschen schwierig, weil wir immer an die Bootswand kamen. Sie wollten wissen, wo wir herkamen. Ich habe mindestens 10 oder 12 Mal geschrien, Germany. Wahrscheinlich war ich akustisch auch nicht mehr so gut drauf durch den ausgetrockneten Mund und die Kehle. Und dann ging alles sehr schnell, die Treppe wurde runtergelassen. Sie fragten uns, wer aus eigener Kraft hochgehen konnte. Ich bin dann die Stufen raufgeklettert. Die anderen mussten getragen werden. Oben wurde ich gleich gefragt nach der Rettung, was passiert sei. Und habe einen kurzen Bericht gegeben und natürlich nach Wasser gefragt und war sehr ungeduldig, als das nicht direkt kam. Aber man war sehr fürsorglich, das Wasser war angewärmt und damit war unsere Rettung vollzogen.
Ja, Herr Drobnitzer, ich hätte gerne noch mehr gehört und die Hörerinnen und Hörer auch, aber leider in dieser Sendung geht das nicht. möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie gekommen sind und dafür, dass Sie das erzählt haben, was Sie auch schon seit Jahren immer weitergeben, eben auch, dass da jemand ist, der das Leben steuert, wenn man nur hinhört.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz spontan ist uns eben die Idee gekommen, morgen Abend um die gleiche Uhrzeit die Sendung fortzusetzen. Und zwar geht es dann darüber, wie sich das Erlebnis, das Sie gerade gehört haben, auf das Leben von Baldur Drobnitzer völlig verändernd ausgewirkt hat. Danke.